Hallo, guten Tag und ein herzliches Glück auf aus der Mundan Universität Leoben. Mein Name ist Stefan Lichtenegger und ich bin heute hier mit Assistenzprofessor Markus Ellersdorfer. Hallo, Herr Ellersdorfer.
Hallo.
Servus. Sie sind Doktor bzw. Professor auf der Mundan Universität. Was sind Ihre Aufgabengebiete und mit welchen Themen beschäftigen Sie sich wissenschaftlich?
Ja, also Aufgabengebiet, ich leite mittlerweile eine Arbeitsgruppe. Diese Arbeitsgruppe nennt sich Renewable Materials Processing. Das heißt, wir beschäftigen uns eigentlich mit biogenen Rohstoffen, biogenen Reststoffen, also was irgendwie mit Biologie zu tun hat, beziehungsweise aus biogenen Prozessen auch kommt. Und wir versuchen aus diesen Roh- und Reststoffen gewisse Dinge zurückzugewinnen, sie der Industrie zuzuführen. Das heißt, irgendwie den Kreislauf wieder zu schließen von der Biologie zur Industrie. Und da im Endeffekt haben wir unterschiedlichste Projekte. Das spannt sich von Mikroalgen bis Biogas bis hin zu hydrothermalen Verfahren. Alles Mögliche. Wichtig ist, alles, was irgendwie im Bereich biogen, Roh- und Reststoffen sich bewegt, das ist praktisch in meiner Arbeitsgruppe hier am Lehrstuhl, ja, sagen wir mal, konzentriert. Ich bin selbst jetzt seit eigentlich 2000 schon da. Also ich habe hier in der Montanuni studiert, Verfahrenstechnik, habe dann 2007 fertig gemacht, bin seit 2012 jetzt als Postdoc angestellt und eben seit 2016 Leiter dieser Arbeitsgruppe und im Endeffekt jetzt für die ganzen Projekte und mittlerweile, ich glaube, wir sind 6 Mitarbeiter jetzt von der Gruppe her verantwortlich und wir machen eben diese gesamte Geschichte, was biogene Rohreststoffe betrifft. Zu diesen biogenen Roh- und Reststoffen gehört im weitesten Sinne natürlich dann auch Abwasser und Abwasserreinigung, weil dort vor allem biogene Rohstoffe auch anfallen oder Reststoffe und wir da sehr viel mit biologischen Systemen auch zu tun haben, wie es momentan zum Beispiel an Kläranlagen auch passiert.
Wie sieht denn zurzeit der Stand der Technik in der Abwasserreinigung aus?
Ja, also Abwasserreinigung passiert derzeit hauptsächlich in den sogenannten Kläranlagen, Abwasserreinigungsanlagen. Und dort werden hauptsächlich biologische Prozesse eingesetzt, die auch in der Natur vorkommen. Das heißt, das Abwasser, das bei uns sozusagen über die Toilette verschwindet, taucht dann in der Kläranlage entsprechend wieder auf und wird dort eigentlich durch Mikroorganismen dann entsprechend aufbereitet, sodass wir in Summe dann an so einer Kläranlage wieder reines Wasser produzieren, das man in die Flüsse dann weiter einleiten kann. Das heißt, man kann sich das wie ein großes, eigentlich biologisches System vorstellen, das man an der Kläranlage konzentriert und dort werden Mikroorganismen gezielt kultiviert, nenne ich es jetzt einmal, oder produziert, die diese Abwasserreinigung dann eigentlich machen. Und da gibt's eigentlich in jedem größeren Ort, in jeder Stadt, diese Kläranlagen, die im Wesentlichen irgendwo ganz unten angesiedelt sind, wo das Abwasser zufließen kann. Und an diesen Anlagen wird dann eben das Abwasser, das gesammelt wird aus allen möglichen Zuflüssen, die da reinkommen, konzentriert und gereinigt. Das heißt, damit haben wir dann im Endeffekt ein Reinwasser, das man wieder in die Flüsse leiten kann. Ist sehr wichtig, braucht man vor allem, um eben die Belastung der Gewässer zu verringern, beziehungsweise möglichst gar nicht Nährstoffe, Schadstoffe in die Gewässer gelangen zu lassen. Das ist so, wie es hauptsächlich passiert, also biologische Reinigung von Abwässern. Das ist derzeit der Stand der Technik in der Abwasserreinigung.
Was sind denn die Produkte, die entstehen, wenn man Abwasserreinigung betreibt?
Ja, also wenn man es so wie es jetzt ist, Stand der Technik biologisch macht, dann entstehen neben dem gereinigten Abwasser, das ja eigentlich das Produkt ist, das man haben will, auch jede Menge andere Stoffe oder auch Substanzen. Vor allem zu nennen ist der Klärschlamm. Das heißt, das ist eigentlich die Biomasse, die von diesen Mikroorganismen aufgebaut wird. Das heißt, wenn die Schadstoffe, Nährstoffe, die im Abwasser vorhanden sind, abbauen, dann wird im Endeffekt dadurch Biomasse gebildet und diese Biomasse ist der Klärschlamm, den man nennt. Jetzt kann man natürlich auch den Klärschlamm nicht ins Gewässer geben, sondern muss den abtrennen und das macht man im Endeffekt in ganz große Becken, wo dann dieser Klärschlamm praktisch gesammelt wird und es fällt dann im Endeffekt der Schlamm als, sagen wir mal, sehr voluminöses Produkt in großen Mengen dann bei der Abwasserreinigung auch an. Und neben dem Klärschlamm, was ein großes Thema ist, sind typische Produkte, die wir in Kläranlagen auch haben, teilweise Strom, Wärme, die produziert wird während der Abwasserreinigung. Das heißt, man nutzt dann den Klärschlamm auch zur Energiegewinnung teilweise. Aber ein großes Thema ist im Endeffekt beim Klärschlamm, dass der halt viele Substanzen noch enthält, wo man dann auch noch reagieren muss, beziehungsweise den Klärschlamm dann entsprechend verwerten muss oder einer Verwertung zuführen muss.
Aufgrund dessen, dass in dem Klärschlamm alles drinnen ist, was dann im Wasser nicht mehr drinnen ist, ist der Klärschlamm sozusagen ein Problem.
Genau so ist es. Also der Klärschlamm an sich ist jetzt noch nicht das große Problem, aber vor allem diese Riesenmengen, die wir momentan haben. Also bei einer Kläranlage, man muss sich das vorstellen, der Klärschlamm, der anfällt, hat einen extrem hohen Wassergehalt. Also wir reden davon typischerweise 95% Wasser und nur 5% ist wirklich die Biomasse, die da drinnen herumschwimmt. Und in dieser Biomasse sind die Schadstoffe auch akkumuliert. Das heißt, wir finden dort drinnen neben eben Wasser und Biomasse alle möglichen anderen Substanzen, die da drinnen sein können. Und das bringt vor allem in Richtung der Verwertung und der Nutzung dieses Klärschlamms ein Problem mit sich, weil wir uns eben überlegen müssen, wo gehen wir mit diesen Riesenmengen hin. Typischerweise momentan ist so der Stand, ja, der Klärschlamm wird zuerst mechanisch entwässert, das heißt, man presst ihn praktisch aus, um einen Teil des Wassers wegzubekommen, und dann geht man meistens in eine Verbrennung. Teilweise wird es noch kompostiert und in der Landwirtschaft ausgebracht, teilweise wird es direkt in der Landwirtschaft ausgebracht, aber das ist nicht die optimalste Lösung, was jetzt das Ökologische betrifft, weil wir eben über diese Substanzen auch gesprochen haben, die da noch drinnen sein können, die oft problematisch sind, was eine landwirtschaftliche Verwertung dann betrifft. Und wir haben momentan durch die wachsenden Städte, durch Bevölkerungszunahme immer mehr Klärschlamm, und gerade diese Klärschlammverwertung ist extrem teuer geworden in den letzten Jahren, also für Städten und Gemeinden ist die Abwasserreinigung eines der teuersten Dinge, die wir momentan haben. Also in den Haushaltsbudgets ist die Abwasserreinigung das, was am meisten zu Buche schlägt. Und dort vor allem, weil eben die Klärschlammverwertung und Nutzung sehr teuer ist.
In Vorbereitung auf den Podcast habe ich gelesen, dass im Klärschlamm Stickstoff, Phosphor und Kalium drin ist und auch Schwermetalle. Sind das die Bestandteile, die Klärschlamm problematisch machen?
Ja, man muss ein bisschen unterscheiden. Also diese genannten Stoffe, Stickstoff, Phosphor, Kalium, das sind eigentlich Nährstoffe. Also die sind sehr wertvoll, sage ich jetzt einmal. Die kann man natürlich auch nutzen für die Produktion von Düngemitteln zum Beispiel. Aber gleichzeitig haben wir eben auch die Stoffe, die nicht so, sage ich mal, gut sind für die Landwirtschaft. Und das sind hauptsächlich Schwermetalle. Aber auch Dinge wie, es gibt so endokrinaktive Substanzen, Hormone zum Beispiel, die im Klärschlamm auch drinnen sind. Oder großes Thema momentan Mikroplastik. Das heißt, es ist ganz schwierig. Wir haben auf der einen Seite Wertstoffe, wo wir sagen, ja, Stickstoff, Phosphor, Kalium wäre perfekt, um die weiter zu nutzen. Und auf der anderen Seite aber sehr stark verunreinigt mit eben Schwermetallen, Hormonen, Mikroplastik, wie auch immer. Und die Herausforderung liegt eigentlich darin, jetzt diese Dinge so zu trennen, dass man versucht, Wertstoffe wie eben die Nährstoffe Stickstoff, Phosphor, Kalium rückzugewinnen. Und auf der anderen Seite möglichst den Klärschlamm noch immer als Senke für Schadstoffe zu nutzen, dass man eben praktisch diese anderen genannten Stoffe im Klärschlamm belässt, die Wertstoffe aber rückgewinnt. Und das ist genau die Herausforderung, der wir uns auch versuchen in letzter Zeit vermehrt zu stellen, weil eben Klärschlammverwertung, wie ich gesagt habe, immer teurer wird. Das heißt, die Anlagen streben sehr stark danach, alternative Möglichkeiten zur Klärschlammverwertung zu finden. Und wir sehen auch, dass viele Bestrebungen momentan dahin gehen, dass man die Nährstoffe rückgewinnt, also hauptsächlich eben Phosphor. Da gibt es auch große Umbrüche derzeit, also es wird in Österreich demnächst auch einmal gesetzlich vorgeschrieben werden, Phosphorrückgewinnung zu machen. Speziell der Phosphor ist ein kritischer Rohstoff momentan, den haben wir in der EU praktisch nicht in eigenen Lagerstätten, den müssen wir importieren. Und dementsprechend versuchen wir natürlich, diese Ressourcen zu nutzen, und Klärschlamm wäre so eine Ressource. Nur, wie ich gesagt habe, immer mit auch Schadstoffen belastet, und das ist genau die Herausforderung, die wir uns in der Forschung auch stellen müssen.
Gibt es denn auf der Universität Projekte bezüglich Klärschlamm?
Ja, einige. Also das ist der perfekte Aufleger eigentlich. Also wir haben hier viel in letzter Zeit auch schon gemacht, über die letzten Jahre. Speziell hier am Lehrstuhl gibt es einige Projekte, die aktueller noch laufen. Generell, wir beschäftigen uns halt wissenschaftlich mit genau dieser Fragestellung. Können wir die Nährstoffe rückgewinnen? Können wir die wieder entsprechend nutzen? Und eines der ersten Projekte, die sich eigentlich auch in dem Bereich damit beschäftigt hat, ist eben das Projekt Innovative Klärschlammverwertung. Machen wir zusammen mit der Kläranlage Knittelfeld und dem Regionalmanagement Obersteiermark West, die das auch fördern. Und da ist es darum gegangen, sich einfach einmal anzuschauen für eine Region wie das Murmürztal. Was fallen da für Klärschlammmengen an? Von welcher Größenordnung reden wir da? Und wie kann man die sinnvoll verwerten? Was gibt es momentan? Was gibt es für Ansätze für die Zukunft? Wie ändert sich das gesetzlich? Was ist vor allem auch, wenn wir dann versuchen, weniger in die Landwirtschaft oder in die Kompostierung zu bringen, sondern das wirklich entsprechend so zu nutzen, dass wir Stickstoff, Phosphor, Kalium rausholen und die restlichen Bestandteile dann möglichst im Klärschlamm belassen und einer Nutzung zuzuführen. Das heißt, das ist eigentlich so das Grundprojekt auch, das sich damit beschäftigt, was gibt's für Verwertungsmöglichkeiten abseits der Landwirtschaft oder abseits dem, was wir momentan auch machen, was hauptsächlich die Verbrennung ist.
Es gibt auf der Universität auch noch das Projekt RINOX 2.0. Das beschäftigt sich mit der Rückgewinnung von Stickstoff und Phosphor. Können Sie uns das ein bisschen näher vorstellen?
Das schlägt eigentlich auch genau in diese Schiene. Also das war eigentlich das erste Projekt, das wir wirklich mit Nährstoffrückgewinnung gemacht haben hier an der Universität. RINOX 2.0 heißt, es hat auch schon ein 1.0 gegeben. Das haben wir relativ früh schon angefangen, 2012, wo wir versucht haben, eine eigene Technologie zu entwickeln, um aus Abwasser Stickstoff rückzugewinnen. Das heißt, Stickstoff ist ja auch ein Nährstoff, um den sich die Kläranlage eigentlich kümmern muss, den wir rausholen müssen, eben über diese Klärschlammaufbau biologischen Verfahren. Und wir haben den Ansatz verfolgt, machen wir nach wie vor noch, diesen Stickstoff an der Kläranlage gezielt aus dem Abwasser rückzugewinnen und direkt in die Industrie wieder zurückzuführen. Und wir haben dafür eigentlich ein eigenes Verfahren entwickelt, auch hier am Lehrstuhl, gemeinsam mit Kollegen von der Rohstoffmineralogie, wo wir ein spezielles Verfahren vom Labormaßstab weg bis eigentlich in den Pilotmaßstab entwickelt haben. Und das steht auch jetzt als Container an der Kläranlage in Knittelfeld und wird dort auch immer wieder betrieben. Und der neueste Clou sozusagen von dem RINOX 2.0 ist eigentlich, dass wir nicht nur Stickstoff rückgewinnen, sondern auch Phosphor. Also wir arbeiten jetzt derzeit daran, auch neben dem Stickstoff den Phosphor an der Kläranlage direkt rückzugewinnen, weil das eben jetzt das große Thema ist, dass auch Kläranlagen zukünftig gezwungen werden, eine gewisse Phosphorrückgewinnung zu machen. Und jetzt versuchen wir das Verfahren so zu adaptieren, haben das auch wieder im Labormaßstab probiert und gehen jetzt dann demnächst, also es werden jetzt im August wahrscheinlich auch wieder Versuche im Pilotmaßstab in Knittelfeld an der Kläranlage stattfinden. Und das wäre dann der Abschluss sozusagen dieses Projektes. Ob es funktioniert, werden wir dann sehen. Im Labor geht es schon. Also wir können Stickstoff und Phosphor rückgewinnen. Ob das im größeren Maßstab geht, das werden dann die Versuche zeigen.
Bezüglich Projekt RINOX 2.0, wie haben denn da die Laborversuche ausgeschaut bezüglich der Rückgewinnung von Stickstoff und Phosphor?
Also im Endeffekt haben wir so begonnen, wir holen uns einfach Proben von der Kläranlage und versuchen die im Labor mal so aufzubereiten. Unser Verfahren ist im Wesentlichen eine Kombination aus der, ich sage mal, Ionenaustausch, also Adsorption von Stickstoff und Phosphor an einem natürlichen Mineral. Das ist der sogenannte Zeolit, den wir da verwenden. Und dieser Zeolit nimmt eben die Nährstoffe auf und von Zeit zu Zeit wird der Zeolit dann wieder regeneriert und gibt die Nährstoffe in konzentrierter Form wieder frei. Und dadurch schaffen wir aus einer großen Menge Abwasser einen sehr konzentrierten Strom an Stickstoff- und phosphorhaltiger Lösung zu produzieren. Und da wäre die Idee dann, diesen konzentrierten Strom eben in der Industrie unterzubringen. Kann man einsetzen für Rauchgasreinigung, kann man einsetzen für die Produktion von Düngemitteln. Und so wäre es eigentlich ein super Schluss, dass man sagt, das, was an der Kläranlage überschüssig ist an Stickstoff und Phosphor, gewinnen wir zurück und bringen es wieder in die Industrie. Und somit haben wir eigentlich einen Kreislauf geschlossen und müssen nicht extra Düngemittel erzeugen. Das wäre so die Idee dahinter. Und Labor funktioniert relativ gut, da sind wir im Litermaßstab unterwegs und wir können das dann hochskalieren bis zur Pilotanlage, wo wir ungefähr einen Kubikmeter pro Stunde in Knittelfeld dann direkt vor Ort behandeln können.
Es gibt ja noch ein Projekt, das sich mit Abwasser beschäftigt. Das wäre das Projekt Zuskult. Und da soll ein neues Agrarsystem an städtische Kläranlagen angedockt werden. Wie wird das funktionieren?
Ja, das ist eigentlich, ich sage jetzt einmal, der visionärste Ansatz, den wir da momentan verfolgen. Es geht praktisch nur einen Schritt weiter, als Stickstoff und Phosphor nur rückzugewinnen und als Düngemittel wieder einzusetzen, sondern wir wollen wirklich die Gemüseproduktion an eine Kläranlage holen. Also das ist praktisch die Grundidee dahinter. Eine Kläranlage bietet eigentlich alle Ressourcen, die man braucht, um Pflanzenbau zu machen. Wir haben die Nährstoffe dort, wir haben Abwärme dort, die man nutzen kann für Beheizung von Glashäusern, von Hydroponiksystemen, die da genutzt werden. Und wir haben teilweise CO2, das man auch nutzen kann, was ja das Pflanzenwachstum anregt. Das heißt, so gesehen wäre eigentlich eine Kläranlage der ideale, ich sage einmal, Rohstofflieferant für ein Glashaus, für Hydroponiksysteme, wo dann Gemüse produziert und angebaut wird. Und das ist praktisch die Idee, die hinter Suskult steckt, ist ein großes deutsches Forschungskonsortium, das eigentlich an dem sich derzeit oder mit dieser Thematik derzeit beschäftigt. Wir sind dabei, um eben diese Nährstoffe zur Verfügung zu stellen, Aber im Endeffekt ist das unter Leitung von Fraunhofer Umsicht mit sehr vielen Partnern, wo wir uns auch anschauen, kann man dieses Gemüse, das da produziert wird, auch irgendwann einmal auf den Markt bringen? Wird das akzeptiert? Wenn man sagt, wir haben an einer Kläranlage Gemüse produziert, ist vielleicht für manche ein bisschen, naja, ich sage mal, nicht so angenehm auf den ersten Blick. Aber das ist gerade die Herausforderung und das Interessante an dem Projekt. Das ist sehr, aus meiner Sicht, visionär, macht Sinn. Gemüsebau holen wir eher in die Städte, wo auch die Kläranlagen sitzen, die halt diese Ressourcen zur Verfügung stellen können. Und auf der anderen Seite muss man natürlich viel, viel mehr dann mitdenken. Das Ziel ist dort wirklich bis 2024 eigentlich eine Anlage stehen zu haben, wo wir an der Kläranlage Gemüse wirklich produzieren können. Also ein Glashaus hinstellen. Wir bereiten die Abwässer so auf, dass wir die Nährstoffe rückgewinnen können. Und dann versuchen wir wirklich in einem entsprechenden Hydroponiksystem dort, was auch immer es dann wird, Tomaten, Salat, keine Ahnung, werden wir dann sehen. Aber auf jeden Fall Gemüse dort auch wirklich zu produzieren. Und das ist für mich ein ganz spannender Ansatz, der, ich sage mal, auf sehr, sehr vielen Ebenen ein Thema angeht, dass man eben die Abwasserreinigung nicht nur als Entsorgung sieht, sondern eigentlich als Rohstofflieferant für zukünftigen Pflanzenbau oder für zukünftige Gemüseproduktion. Wäre eine völlig neue Denkweise, wie eigentlich Kläranlagen in Zukunft funktionieren können.
Professor Ellersdorfer, arbeiten Sie aktiv an all diesen drei Projekten mit oder auf was fokussieren Sie sich gerade?
Also ich versuche es so gut es geht an allen irgendwie mitzuarbeiten. Also ich habe natürlich sehr viele auch Doktoranden, studentische Mitarbeiter, die an diesen Projekten im Detail dann arbeiten. Aber mir ist speziell wichtig, überall nur den Blick auch reinzuhaben, weil einfach sehr viel passiert in diesen Projekten auch. Und wir oft Ideen haben, die dann weiterverfolgt werden können und aus denen sie vielleicht wieder neue Projekte ergeben können. Also ich stehe auch nach wie vor sehr viel im Labor oder versuche das auch zu machen, weil das eigentlich das ist, was ich wissenschaftlich auch spannend finde. Und ich möchte im Endeffekt auch wirklich bei diesen Sachen immer so gut es geht dabei sein. Sicher wird es immer schwieriger, je weiter oder je mehr Projekte man dann hat, da überall den Einblick zu haben. Aber für mich ist es wichtig, auch überall aktiv noch so gut es geht dabei zu sein. Und das ist eigentlich der Grund, warum mich speziell diese Themen auch interessieren. Also wir haben diese Nährstoffrückgewinnung, ist ein großes Thema. Ich sehe aber auch für die Zukunft, gerade an Kläranlagen, da kommen wieder neue Themen auf, die wir verfolgen können. Ich habe es schon kurz erwähnt, es geht von Mikroplastik in Klärschlamm bis hin zu Hormonabbau. Also Kläranlagen gibt es zwar schon seit 30 oder 40 Jahren, aber die Forschung dran wird in absehbarer Zeit nicht aufhören. Und das ist eigentlich auch das Spannende, immer den Blick auch zu haben und an den Projekten dabei zu sein, live, soweit es halt geht oder soweit es möglich ist.
Ich bedanke mich, Professor Ellersdorfer, für das Interview. Ich hoffe, wir können das nächstes Jahr wieder mal machen. Dann könnten wir mal schauen, wie weit die Projekte sind und wie das Pilotprojekt gelaufen ist, den Knittelfeld. Und ich bedanke mich fürs Interview.
Ja, sehr gern. Hat mich gefreut.
Dankeschön.